Vielen Dank für die herzliche Begrüßung. Patrick hat es ja gesagt, ich komme aus Marburg. Mein Tag hat sehr früh begonnen. 5 Uhr aufgestanden, 5:30 losgefahren. Und ich liebe eure Anfangszeit für den zweiten Gottesdienst. Ich glaube, ich muss in meiner eigenen Gemeinde das mal einbringen. Ich kenne eure Gemeinde schon ein bisschen, ohne dass ihr mich kennt. Und das liegt an einem ehemaligen Gemeindemitglied von euch, Christina Frank, die bei Compassion viele Jahre, ich glaube 7 Jahre oder 8 Jahre, als ehrenamtliche Helferin mitgeholfen hat. Wir nennen die Advokaten. Es kommt eigentlich aus der Juristerei. Advokat sein bedeutet, die Stimme für die zu geben, die keine eigene Stimme haben. Und Christina war eine laute Stimme, eine kräftige Stimme, eine gute Stimme. Und ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr, als die Nachricht von ihrem Tod kam, war ich gerade in Istanbul auf dem Flughafen auf dem Weg nach Tansania. Als ich die SMS bekam, habe ich angefangen zu weinen. Und meine Mitarbeiter haben mich dann gefragt, was ist los? Und ich habe gesagt, wir haben einen sehr besonderen Menschen verloren. Und Christinas Einsatz für die Armen war wirklich vorbildhaft. Und ich habe in der Mittagspause ein bisschen mit eurem Pastor gesprochen, mit Nico, der sagte, ja, eigentlich fehlt noch jemand, der diesen Stab übernimmt. Also wenn hier jemand sitzt und wird heute dazu berufen und man fühlt das. Das ist so ein bisschen wie verliebt sein, ja. Das Herz fängt auf einmal an zu schlagen und man merkt, oh, ich bin es. Dann geht dem einfach nach. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein, weil ich mit euch etwas teilen darf, was Gott auf mein Herz gelegt hat und was ihm sehr wichtig ist und was er mir deutlich gemacht hat, dass das auch mir wichtig sein sollte. Die Predigt steht unter dem Thema, wenn Teilen Leben verändert. Und ich weiß nicht, wie viele sich hier im Raum im Neuen Testament auskennen bei den Beispielen, die dort drin stehen, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Es gibt da diese schöne Begebenheit, die hat zu tun mit 2 Fischen und 5 Broten. Und ich erzähle sie einfach nochmal nach. Jesus hat vor einer Riesenmenge von Menschen gesprochen. Es sollen so 5000 gewesen sein. Vielleicht waren es sogar noch mehr. Und die Zuhörer hörten ihm so aufmerksam und engagiert zu, dass sie darüber völlig vergaßen, dass es Abend wurde. Und so kamen die Jünger zu Jesus und machten ihn darauf aufmerksam und sagten, Jesus, lass sie gehen, sie müssen sich noch was zu essen kaufen. Und damals wurden die Ladenöffnungszeiten rigoros eingehalten. Es gab auch keine Tanke, wo man nachts um 12 noch mal eine Tüte Chips und Cola kaufen konnte. Und so kamen eben die Jünger zu Jesus und Jesu Antwort begeistert mich vor allen Dingen in der englischen Bibel, denn dort heißt es, Jesus hatte Compassion. Jesus hatte Mitgefühl. Compassion ist im Griechischen eigentlich splagnizomai und das bedeutet viel, viel mehr als Mitgefühl. Dieses Wort gibt es nur an wenigen Stellen im Neuen Testament. Es bedeutet eigentlich, es dreht sich einem der Magen um, weil man auf einmal so gemerkt hat, so mitgeht, so mitfühlt für andere. Und dieses Wort wird hier gebraucht. Jesus hatte Compassion, er hatte Mitgefühl für die Leute. Aber er regelte diesen Fall nicht wie sein Vater im Alten Testament, als das Volk Israel in der Wüste nichts zu beißen hatte, hat Gott einfach mal Manna vom Himmel regnen lassen. Hätte Jesus ja auch machen können, überhaupt kein Problem. Nein, hat er nicht getan. Sondern er tat etwas sehr Außergewöhnliches, Ungewöhnliches. Jesus drehte sich zu seinen Jüngern, die ihn gerade darauf aufmerksam gemacht hatten, und sagt zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Gebt ihr ihnen zu essen. Eine Aufforderung, die bis heute nichts an ihrer Deutlichkeit verloren hat. Gebt ihr ihnen zu essen. Aber die Jünger hatten nichts. Und so war es ein Junge, ein kleines Kind, das gerade vom Einkaufen kam und dieser Junge hatte einen Korb dabei, 5 Brote, 2 Fische und die Menschen damals machten eine Erfahrung, die auch wir heute machen können, nämlich wer teilt, wird reicher. und alle haben etwas davon. Und selbst wenn wir meinen, nichts zum Geben zu haben oder zu wenig zu haben, können wir Überraschungen erleben. Ich gehe mal davon aus, dass es euch hier in Bielefeld so geht, wie es den meisten Menschen in Deutschland geht. Uns geht es gut. Natürlich erleben auch wir, dass nach Ende des Geldes noch so viel Monat manchmal übrig ist. Natürlich haben auch wir Wünsche, die wir uns nicht erfüllen können. Aber im Vergleich zu den meisten Menschen dieser Erde geht es uns in Deutschland sehr, sehr gut. Kleiner Tipp, schon mal über eine Krankenkasse nachgedacht? Schon mal drüber nachgedacht, wenn es keine gibt? Schon mal über eine Arbeitslosenversicherung nachgedacht? Schon mal drüber nachgedacht, wenn es keine gibt? Schon mal über Weihnachtsgeld nachgedacht? Mal nachgedacht, wenn es keins gibt? Oder Urlaubsgeld oder überhaupt Urlaub und so weiter. Uns geht es sehr, sehr gut in Deutschland. Und die Frage ist, wem verdanken wir das eigentlich? Verdanken wir das unserer Leistungskraft, die oft nur so lange hält, bis die nächste Grippewelle übers Land geht und uns dahin rafft? Oder verdanken wir das unserem Wissen, unseren Fähigkeiten, die oft nur so lange gefragt sind, bis ein Neuer in die Firma kommt mit mehr Wissen und uns aus dem Job kickt? Und vielleicht denken wir ja auch, dass wir es uns im Grunde genommen verdient haben, so zu leben, wie wir in Deutschland leben. Und dann gibt es einige, und da gibt es leider auch einige Christen darunter, die glauben allerernstens, uns geht so gut, weil wir einfach gut sind. Wir sind so gut, dass Gott gar nichts anderes übrig bleibt, als uns zu segnen. Ist es nicht erschreckend, wie selten wir im ganz normalen Alltag darüber nachdenken, wem wir das eigentlich zu verdanken haben, dass wir in Deutschland geboren sind und nicht in irgendeinem Slum, auf einer Müllkippe in Philippinen oder in einem Slum in Kenia oder irgendwo in einer Lehmfabrik in Indien. Ist nicht erschreckend, wie selten uns das Wort Danke über die Lippen kommt. Und ich glaube, das ist deshalb, weil wir einfach davon ausgehen, dass es nicht nur uns gut geht, sondern dass auch unseren Kindern gut gehen wird, unseren Enkeln gut gehen wird und dass das für Generationen in Deutschland so weitergeht. Aber die Älteren unter uns wissen, dass das auch in Deutschland nicht immer der Fall war, dass es uns gut ging. Und weltweit sieht die Lage ohnehin völlig anders aus. Da gibt es diese schöne Geschichte von Shane Claiborne, einem amerikanischen Christen und Aktivisten, die er in dem Buch »Ich muss verrückt sein, so zu leben« erzählt. Und zwar erzählt er dort von zwei Männern, die sich treffen. Und der eine Mann sagt zum anderen, er hätte eine Frage an Gott, aber er würde sich nicht trauen, diese Frage zu stellen. Darauf sagt sein Freund, ja, hör mal, du kannst Gott jede Frage stellen, muss ja eine komische Frage sein. Warum stellst du die denn nicht einfach? Darauf sagt der Erste, ja, er hätte Angst davor, die Frage zu stellen. Darauf sein Freund, ja, sag mal, was für eine komische Frage muss das denn sein? Wovor hast du denn Angst? Ja, sagt der andere, ich würde gerne einmal von Gott wissen, warum er es zulässt, dass es auf dieser Welt so viel Armut, Krieg, Leid und Hunger gibt. Tja, wovor hast du Angst? Ja, sagt der andere, ich habe Angst davor, dass Gott mich dasselbe fragt. Tja, wow. Wir hören das, stimmen zu, freuen uns vielleicht aufs Mittagessen. Aber was macht das mit uns, wenn wir hören, dass von den 7,8 Milliarden Menschen der Erde 2 Milliarden in absoluter Armut leben? Das bedeutet, diese Menschen haben unter $2,20 pro Tag zur Verfügung für alles. Kleidung, Essen, Versicherung braucht man gar nicht von reden, haben die meisten dort nicht. Wenn sie krank werden, müssen sie das selber bezahlen. Für alles $2,20, 2 Milliarden Menschen. Was macht das mit uns, wenn wir vielleicht in den Nachrichten oder beim Vortrag oder im Fernsehen davon Kenntnis erhalten, dass 17.000 Kinder jeden Tag sterben? 17.000 Kinder jeden Tag. Die sterben an Hunger, der nicht sein müsste, denn es gibt genug zu essen. Manchmal werfen wir ja sogar was weg, weil es umgekommen ist oder weil uns das nicht mehr schmeckt oder weil wir es schon dreimal gegessen haben. Ich las vor kurzem im Spiegel, dass 1/3 aller Lebensmittel der Welt vernichtet werden, und zwar nur aus einem Grund, um den Marktpreis zu halten. Das ist Sünde. Lebensmittel werden an der Börse spekuliert. Mais, Reis werden zu Spekulationsobjekten an der Börse gemacht. Es gibt eine Firma Nestle, wenn ihr deren Lebensmittel und deren Produkte boykottieren könnt, macht es. Ich mache es schon seit vielen Jahren. Nestle baut zum Beispiel in Afrika über Brunnen, die bisher allen Menschen zugänglich waren, Wasserwerke. Und dann füllen die dieses Wasser, was allen gehörte, in Flaschen ab und verkaufen diese Flaschen an die armen Menschen. Und dann bekommt auf einmal nur noch Wasser, wer das Wasser bezahlen kann. Das ist Sünde. Das ist Sünde. Diese Kinder sterben an Krankheiten, die nicht sein müssten. Weil es gibt genug Medizin. Sie ist nur nicht gerecht verteilt. Und meine Frage an euch heute Morgen ist, ist uns das eigentlich egal? Schalten wir vielleicht völlig ab oder schalten wir lieber um auf Programme, die uns mehr unterhalten, als uns zu hinterfragen? Ich habe jetzt mal eine Frage an euch. Ihr seid ja alle bibelkundig hier in der Gemeinde, ja? Teilweise schon jahrzehntelang hier, habt die ganzen Live-Kurse gemacht. Wie viele Stellen in der Bibel gibt es, die sich mit Armut und Gerechtigkeit beschäftigen? Wer gibt mal einen Tipp ab? Einfach reinrufen. Vielleicht beginnt der zweite, dann fällt es dem ersten nicht so schwer. Also Tipps sind erlaubt. 200, das ist ja schon mal ein Wort. So, wer bietet mehr oder weniger? 1.000. Wow. 2.000. Es sind 3.000. Über 3.000 Stellen in der Bibel beschäftigen sich mit den Themen Armut und Gerechtigkeit. Das ist weitaus mehr als unsere Lieblingsthemen wie Segen, Heilung, Gebetserhörung und so weiter. Es steht mehr in der Bibel zu den Themen Armut und Gerechtigkeit. Wir haben mit anderen Werken gemeinsam die sogenannte Gerechtigkeitsbibel herausgegeben und wir möchten, dass jede Gemeinde, in der wir sind, als Compassion diese Bibel hat. Deshalb ist das ein Geschenk an euch. Ich schenke es jetzt an den Nico, euren Pastor, und du kannst das kurz mal zeigen. Es beginnt in 1. Mose und endet in Offenbarung und es ist fast auf jeder zweiten, dritten Seite sind Stellen orange unterlegt. Und das zeigt, dass es sich dabei nicht um ein Randthema handelt für besonders sozial engagierte Christen, sondern es ist Gottes Herzensanliegen. Und er möchte uns beteiligen, dich und mich, möchte uns beteiligen, seine Liebe zu verbreiten. Und was kann das für uns bedeuten? Ich glaube, es bedeutet, dass wir uns wieder neu Gedanken darüber machen müssen und neu ins Gespräch miteinander kommen müssen, wie wir als Christen weltweit etwas für die Armen, für die Entrechteten tun können. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt der eine oder der andere denkt, alles klar, Steve, haben wir verstanden, Botschaft ist angekommen, sag jetzt deinen Armen und dann gehen wir zum Mittagessen. Und ich kann das gut verstehen, weil so ein Thema kommt uns auf einmal nahe und das tritt uns auf einmal auf die Füße oder sticht uns ins Herz. Ich selbst habe mich ganz viele Jahre meines Lebens überhaupt nicht um irgendwelche Armen gekümmert, um ehrlich zu sein, 45 Jahre meines Lebens. Das war sehr komisch, denn ich bin in einer Bibelschule aufgewachsen. Und diese Bibelschule war nicht nur theologische Ausbildungsstätte, sondern sie hatte auch ein Missionswerk. Das heißt, sie haben über 180 Missionare in aller Herren Länder geschickt. Und wenn die dann zurückkamen, dann saßen die oft bei uns am Abendbrottisch und haben aus ihrer Arbeit berichtet. Und so hätte ich also durchaus sehr viel mitbekommen können. Habe ich aber nicht oder wollte ich nicht. Denn mein Gebet war immer, Herr, schick mich niemals nach Afrika. Ich wollte Hitze nicht, ich wollte den Maisbrei nicht essen, ich wollte nicht in staubigen Hütten leben und es gab noch viele andere Gründe, warum ich das nicht wollte. Ich war trotzdem ein engagierter Christ. Ich war sehr, sehr stark im Bereich Evangelisation unterwegs, habe viel mit Pro-Christ gearbeitet, habe bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 die ganze Pressearbeit für die kirchlichen Aktionen gemacht, war beim Christival engagiert, war bei Jesus House engagiert. Aber ich war nicht für die Armen engagiert. Und Jesus hat wirklich vor ungefähr 11 Jahren mein Herz komplett umgedreht. Hat mir die Augen geöffnet, hat meinen blinden Fleck weggenommen. Wie er das gemacht hat, das wäre jetzt wirklich eine längere Geschichte. Ich habe ein ganzes Buch dazu geschrieben. Dieses Buch trägt den Titel Der Sehendmacher, wie Jesus mein Herz und meinen Weltblick veränderte. Um es kurz zu machen, die wesentliche Frage dabei, wie Gott das gemacht hat, war, dass Gott mich vor ungefähr 11 Jahren vor eine Frage gestellt hat, deren Beantwortung mir zunächst sehr peinlich war. Und diese Frage lautete, Steve, was tust du persönlich eigentlich dafür, dass es weniger arme Kinder auf dieser Welt gibt? Was tust du persönlich dafür? Und meine Antwort war sehr einfach, ein bisschen peinlich, bestand aus einem Wort und dieses Wort hieß nichts, nichts tue ich dafür. Und Gott war offensichtlich der Meinung, dass er das ändern sollte. Und so hat er mir die wirklich, und das von Herzen gesagt, die große Ehre erwiesen, mich auszusuchen, den deutschen Zweig von Compassion Deutschland zu gründen und zu leiten. Und er hat mir deutlich gemacht, dass sich um Arme zu kümmern, für Gerechtigkeit zu sorgen und seine Liebe anderen Menschen in Wort und Tat weiterzugeben, tatsächlich sein Herzensanliegen ist. In der Bibel gibt es, in der gesamten Bibel, ganz viele Aufforderungen an uns Christen, dass wir genau das tun sollen. Uns um die Bedürftigen kümmern, für Gerechtigkeit sorgen. Aber können wir das? Können wir das? Haben wir nicht auch oft nur 2 Fische und 5 Brote? Und das sollen wir dann auch noch verteilen? Die Jünger hatten ja selbst auch knurrende Mägen. Die haben ja Jesus auch den ganzen Tag zugehört. Und so wäre es eigentlich logisch gewesen, dass sie sich erstmal selbst eine Scheibe des Brotes abgeschnitten hätten und erstmal selber von dem Fisch gegessen haben. Und dann hätten sie ja den Rest immer noch verteilen können. Aber, und dieser Satz ist mir sehr, sehr wichtig, Jesus möchte nicht das gebrauchen, was wir ihm übrig lassen, sondern Jesus möchte das vermehren, was wir ihm im Vertrauen geben. Und es wird immer noch genug für uns da sein. Interessanterweise ist es ein Kind, ein kleiner Junge, der zum Teilen bereit war. Der war sehr wahrscheinlich noch überhaupt nicht in der Vorschule. Der muss so klein gewesen sein. Zumindest hat er von Mathematik keine Ahnung. Denn der hätte sich ausrechnen können, dass 2 Fische, 5 Brote und 5000 Menschen nicht so ganz kompatibel sind. Dass das nicht so ganz aufgehen kann. Hat er sich keine Gedanken darüber gemacht. Der Junge hat sich auch keine Gedanken darüber gemacht, was wohl seine Mutter sagen wird, wenn er ohne den Einkauf nach Hause kommt. Der war ziemlich strong, der hatte keine Angst vor Schimpfe oder so. Er hat einfach das gegeben in dem Moment, spontan, was er dabei hatte. Und die Menschen damals haben dieses Wunder erlebt, dass jeder auf einmal versorgt war. Und das ist ein gutes Beispiel, von dem wir lernen können. Und wir können sicher nicht die ganze Welt verändern. aber wir können das zur Verfügung stellen, was wir selber geschenkt bekommen haben. Und alle haben etwas davon. Es gibt da so ein schönes Lied von der christlichen Sängerin Hella Heitzmann. Und da heißt es im Refrain: Ein Tropfen auf den heißen Stein kann ein Anfang eines Regens sein. Ein Tropfen, der Anfang eines Regens. Und sicher habt ihr schon verschiedene Definitionen gehört, was Armut eigentlich bedeutet. Es gibt da finanzielle Definitionen, es gibt gesellschaftliche Definitionen. Ich füge den Definitionen noch eine dazu, und die heißt: Arm ist, wer nicht teilen kann. Und zwar entweder, weil er nichts hat, was er teilen kann, oder aber, weil er nicht teilen will. Diejenigen, die viel haben und nicht teilen wollen, sind ärmer als die, die nichts haben. Ganz interessant, die Armen teilen. Das Schlimmste, was man einem armen Kind in einem Slum antun kann, ist, ihm einen Dauerlutscher zu schenken. Weil dann kann er nämlich nicht teilen. Ich habe es in Tansania erlebt, ein Kind, ein Dauerlutscher. Das Kind nimmt den Lutscher, zerschlägt ihn auf einem Tisch, bevor es Papier abmacht, und gibt es den Freunden. Selbst das Kleinste, was wir haben, selbst das Wenige, was wir einbringen können, kann viel bewirken. Was kann das noch bedeuten, wenn wir diesem Herzensanliegen Gottes, sich um die Armen zu kümmern, entsprechen wollen? Für mich bedeutet es in erster Linie, dass wir als Gemeinden unsere eigene Stärke wiederentdecken. Da gibt es diese schöne Begebenheit, wo Jesus seine Jünger fragt: Was denken eigentlich die Leute über mich? Und jeder der Jünger hat eine andere Idee, hat irgendwo auf dem Weg was aufgeschnappt, und so kommen die einen und sagen: Ja, die Leute sagen, du bist der wiederauferstandene Johannes der Täufer, den der König Herodes geköpft hat. Wieder andere hatten aufgeschnappt, dass die Menschen sagen, Jesus sei der wiedergekommene Prophet Elia. Und Jesus dreht sich dann zu seinen Jüngern und sagt: Was glaubt ihr eigentlich, wer ich bin? Was sagt ihr eigentlich? Und da war es dieser vorlaute Simon, der ohnehin immer eine große Klappe hatte, der zuerst das Wort ergriff und sagte: Du bist der Christus, du bist der Heiland, du bist der, auf den wir gewartet haben, du bist das Heil. Und quasi als Retourkutsche dreht Jesus sich zu Simon und sagt: Und du hießt bisher Simon, ich gebe dir aber jetzt einen neuen Namen, du wirst Petrus heißen. Petrus, der Fels. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und nichts und niemand in der Welt wird diese Gemeinde überwinden. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum Compassion ausschließlich mit christlichen Gemeinden zusammenarbeitet. Das ist das Nachhaltigste und Festeste, was es gibt. Irgendwelche Hilfszelte sind schneller abgebaut als aufgebaut. Aber bevor eine Gemeinde von der Landschaft verschwindet, muss wirklich was passieren. Die Gemeinde ist die einzige Institution, die Jesus selber gegründet hat. Die Kenner wissen ja, Jesus war Sohn eines Zimmermanns. Und so hätte es eigentlich nahegelegen, dass er mit seinen Jüngern irgend so eine kleine Möbelschreinerei gegründet hätte. So Jesus und Söhne oder so. Wir reparieren ihre Küchen, wir schleifen ihr Parkett und reparieren ihre Schubkästen. Hat er nicht getan. Jesus hat keine Firma gegründet. Jesus hatte auch keine WhatsApp-Gruppe. Jesus hat keinen Facebook-Account gehabt. Jesus hat keinen Verein gegründet, keinen Club, auch keinen Fanclub und vor allen Dingen keinen Kuschelclub der Erretteten. Keine andere Institution als nur seine Gemeinde hat von Gott den Auftrag bekommen, seine Liebe in der Welt zu verbreiten. Soweit, so gut. Hat jetzt noch nicht ganz wehgetan. Jetzt kommt die Herausforderung. Die Gemeinde besteht nicht aus Gemäuer. Auch wenn ihr vielleicht sagt, ich gehe sonntags in die Gemeinde. Die Gemeinde ist nicht das Haus hier, sondern die Gemeinde besteht aus lebendigen Steinen, aus dir und aus mir. Wir sind die Gemeinde. Und deshalb ist es unsere Aufgabe, Gottes Liebe zu verteilen und zu verbreiten. Und dabei ist jeder gefragt. Und wir können es nicht auf andere abwälzen. Und Jesus möchte, dass wir darin Vorbilder sind. Und das nicht nur im weltweiten Kontext, sondern das fängt schon hier an, in Bielefeld. Habt ihr euch mal gefragt, was Bielefeld fehlt, wenn es diese Gemeinde hier nicht mehr gibt? Würde das den Leuten überhaupt auffallen? Habt ihr euch mal gefragt, was in eurer Nachbarschaft los ist, wenn ihr wegzieht? Werden die Leute das überhaupt merken, dass da Christen weggezogen sind? Werden die Leute merken, dass es diese Gemeinde nicht mehr gibt? Oder werden die sich sagen, ach, da haben sich so Spinner immer sonntags getroffen, wir mussten sogar zweimal deren Lieder hören, erstmal ab 9:30 und dann nochmal ab 12. Aber jetzt sind die ja nicht mehr da, jetzt können wir endlich mal ausschlafen. Was fehlt Bielefeld, wenn es eure Gemeinde nicht mehr gibt? Das fängt hier an. Und auch im weltweiten Kontext wird euch vielleicht überraschen, dass ich das als Direktor von Compassion sage, wo wir mit Patenschaften Kindern weltweit helfen. Es macht überhaupt keinen Sinn, ein Patenkind in Äthiopien zu unterstützen oder eins in Ecuador oder in Indonesien, wenn uns das Kind in der Nachbarwohnung egal ist. Macht keinen Sinn. Von daher das eine tun, das andere nicht lassen. Und allen ist geholfen. Im Alten Testament beim Propheten Jesaja steht auch was zum Thema Brot. Dort heißt es in Jesaja 58, Vers 7, brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Die gottgläubigen Menschen damals, die waren Worship-Weltmeister. Die kannten alle drei Strophen ihrer Worship-Lieder, sie hatten sie oft genug wiederholt, aber Gott hörte ihnen nicht mehr zu. Und so fragten sie sich, warum hört Gott nicht mehr unsere Gebete? Warum interessiert Gott unsere Lieder nicht? Und so wie wir Menschen so sind, ja, wir denken, es liegt an uns, also wir beten falsch. Und dann haben sie überlegt, alles klar, der will, dass wir fasten. Und dann haben sie gefastet und Gott hat es nicht interessiert. Und dann haben sie gedacht, auch so typisch menschlich, wir setzen noch einen drauf, vielleicht will der, dass wir uns Schmerzen zufügen. Und dann haben sie sich selber kasteit und Gott hörte ihnen nicht zu. Und so war die Frage dann an Gott in Jesaja 58, Vers 3, eher ein Vorwurf als eine Frage. Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst es nicht wissen? Und die Antwort Gottes auf diese Vorwürfe kam prompt und sie war sehr deutlich. Und sie lautete, ich habe euch vergessen, weil ihr die anderen vergesst. Ich höre euch nicht mehr zu, solange ihr die Armen ignoriert. Klare Frage, einfache Antwort. Interessanterweise heißt es hier bei Jesaja, brich dem Hungrigen dein Brot. Ich weiß nicht, hier sind mit Sicherheit einige, die sind schon länger in dieser Gemeinde. Habt ihr irgendwann mal hier ein Abendmahl erlebt, wo das Brot ausgegangen ist? Also ich bin jetzt 57 Jahre alt, bin in der Gemeinde aufgewachsen. Ich habe es mein ganzes Leben noch nie erlebt, dass beim Abendmahl das Brot ausgegangen ist. Weil beim Brotbrechen scheint es sich zu vermehren. Und alle haben etwas davon. Und zwar nicht nur die Scheibe, die ihm zusteht, sondern im Teilen vermehrt sich das, was wir teilen. Was kann das noch bedeuten? Ich glaube, wir können sicher nicht dafür sorgen, dass die Welt für viele zum Paradies wird. Aber wir sollten uns mit aller Kraft dafür einsetzen, dass sie für immer weniger Menschen die Hölle ist. Und sie ist für viele Menschen die Hölle. Ich komme gerade aus Kenia, war eine ganze Woche in Kenia, 4 Tage, 3 Slums, den zweitgrößten Slum Afrikas, Kibera, dann Matare, Korongocho. Wir haben da einen Film gedreht für einen Filmgottesdienst, den wir mit Compassion machen. Und ich habe viele Interviews geführt mit jungen Müttern. mit ihren Kindern. Und die eine Mutter, Esther, habe ich zum Schluss des Interviews gefragt, wenn Jesus jetzt in Person vor dir stünde und du hättest genau eine Frage, was wäre diese Frage? Und sie musste sehr lange überlegen. Und dann sagte sie, wenn Jesus jetzt hier wäre, wäre meine Frage an ihn, nimmst du mich mit in deinen Himmel oder wirst du mich zurücklassen? Werde ich noch lange hier leben müssen oder nimmst du mich mit? Und es zerreißt einem fast das Herz, wenn man so etwas hört. Und trotzdem habe ich gerade für Esther und ihre anderen Mütter, die in einem Programm in einer Gemeinde sind, in einer Kirche sind, ich habe sehr, sehr viel Hoffnung für die verspürt. Und die sagen mir auch, es gibt Hoffnung für die Armen. Aber wenn man ein bisschen nachfragt, sagen die nicht, es gibt Hoffnung für die Armen, weil es so viel Hilfswerke gibt. Die sagen, es gibt Hoffnung für die Armen, weil Jesus die Hoffnung für uns ist. Und da können wir sehr viel lernen von. In dem bereits erwähnten Buch von Shane Claiborne gibt es einen Satz, den habe ich mir sofort mit einem Textmarker unterzeichnet, als ich ihn das erste Mal gelesen habe. Dieser Satz heißt, Christen sind nicht berufen, cool zu sein, sie sind berufen, außergewöhnlich zu sein. Christen sind nicht berufen, cool zu sein. Es gibt schon so viele coole Menschen auf der Welt. Also gerade den Jüngeren hier muss ich sagen, die Plätze sind besetzt. Strebt erst gar nicht danach. Wir haben genug Coole. Manche Christen, die wollen so cool sein, dass man immer denkt, egal wo die gehen, gleich fängt es an zu schneien. Ja? Wir haben genug Coole. Wir brauchen nicht mehr. Es gibt genug. Aber was wir brauchen und was diese Welt braucht und was eure Schulklassen brauchen, was eure Freunde, was eure Nachbarschaften, was Bielefeld braucht, sind außergewöhnliche Menschen. Außergewöhnliche Christen, die ihr Christsein ernst nehmen. Und das ist möglich. Wir können ein außergewöhnliches Leben leben. Oder lass es mich konkret sagen, du kannst ein außergewöhnliches Leben leben. Außergewöhnlich ehrlich, außergewöhnlich herzlich und außergewöhnlich engagiert. Und dann hat unser Leben tatsächlich einen Einfluss auf andere und wir selber werden gesegnet. Aber müssen wir das? Müssen wir uns als Christen jetzt auch noch um die Armen kümmern? Echt? Wenn ihr mich fragt, ist die Antwort sehr klar. Ja, müssen wir. Ich habe diese Frage aber den Armen gestellt, in Kibera letzte Woche. Und habe sie gefragt, was soll ich eigentlich, wenn ich jetzt in Deutschland wieder unterwegs bin, was soll ich euren Mitgeschwistern sagen? Habt ihr eine besondere Botschaft an die? Und dann haben die gesagt, und zwar mehrere, sagt den Geschwistern in Deutschland, dass sie Jesus nachfolgen sollen. Und dass sie Jesus fragen sollen, was er möchte, was sie tun sollen. Und ermutige sie dann, das zu tun. Ich glaube, besser kann man es nicht ausdrücken. Das ist aber das Schwerste, was wir machen können. Für mein Buch Der Sehendmacher habe ich sehr viel Kritik bekommen, und zwar alle an einer Stelle, weil ich genau das zum Schluss geschrieben habe des Buches. Was sollen wir jetzt tun? Am besten, lieber Leser, fragst du Jesus und tust das, was er dir sagt. Das ist aber nicht deutsch. Wir wollen eine To-Do-Liste haben, oder? Wir wollen unsere 10 Punkte, von denen wir dann 5 abgehakt haben und dann sind wir schon glücklich. Wir haben unser Teil getan, haben die Hälfte erreicht. Aber Jesus zu folgen, das zu tun, was er sagt, ist tatsächlich etwas völlig anderes. Und dazu wünsche ich euch Mut, Energie und dann aber auch die Tatkraft, das tatsächlich zu tun. Amen.